Der HSV-Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Hallo, moin und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sven Schulze und eigentlich hatte ich ja vor, gar keinen HSV-Talk zu machen, weil in dieser Woche ja auch so gut wie gar nichts los war. Aber dann habe ich mir doch drei Leute eingeladen und dann wollten wir mal fragen, ob da was los ist. Kai, Ed Abknicker, ihr kennt ihn alle. Und Kai, war was los beim HSV diese Woche?
Letztes Saisonspiel, 2-1 gewonnen, glaube ich, ja.
Immerhin schon was. Miguel Fidalgo ist das erste Mal bei uns. Mi Carrera ist sein Twitter-Handle. Miguel, war was los beim HSV?
Unser Trainer hat, glaube ich, unterschrieben für die neue Saison.
Immerhin schon das, da kann man schon eine Stunde drüber sprechen. Und ausnahmsweise mal hier im HSV-Talk, ich glaube, so gut wie noch nie da gewesen, Tanja Hufschmidt, @fschmidt77. Tanja, auch an dich die Frage, war was los beim HSV?
Moin, ich glaube, wir haben jetzt über 80.000 Mitglieder. Irgendwie sowas habe ich gehört.
Und das ist bemerkenswert. Und wie es dazu gekommen ist, da könnten wir eigentlich gleich mal drüber reden. Kai, wie ist sowas möglich? So ein Verein steigt ab und die Leute laufen hin, anstatt weg.
Wundert mich jetzt nicht. Dieser Verein ist ja mehr als die Liga-Zugehörigkeit. Also für mich zumindest und für 80.000 Menschen mittlerweile wohl auch. Und insofern wundert mich das jetzt gar nicht, dass in diesem schlimmen Fall, über den wir ja nicht sprechen wollten.
Doch, darfst du. Wir nehmen dieses Wort auch im Mund, ja.
Ja, okay. Ich glaube schon, dass aufgrund dessen viele nochmal mehr entdeckt haben, was der HSV eigentlich für sie ist. Und dass es wahrscheinlich wirklich nicht nur um die 34 Spiele in welcher Liga auch immer geht. Ja.
Miguel. Also ich muss dazu sagen, ich gehöre auch zu den neuen Mitgliedern. Ich habe auch erst vor kurzem den Mitgliedsantrag ausgefüllt, weil mich diese Aufbruchsstimmung unheimlich fasziniert. Ich war jetzt schon über 4 Jahre als Dauerkarteninhaber im Stadion, aber ich habe mich immer so ein bisschen geziert, die Mitgliedschaft abzuschließen. Aber ich fand das einen richtigen Zeitpunkt.
Tanja, hast du auch unterschrieben?
Irgendwann vor, keine Ahnung wie viele Jahren, ja.
Du bist länger Mitglied als ich, du darfst offiziell dich als alt bezeichnen. Tanja, diese Aufbruchsstimmung, die Miguel eben angesprochen hat, wenn das, was momentan in Hamburg um den HSV passiert, hast du sowas Ähnliches schon mal mitgemacht bei uns?
Nee, also fällt mir jetzt so nichts ein, also ich meine, beim letzten Titel gab es noch nicht so diese Mitglieds... Also da gab es zumindest den Supporters-Club noch nicht und die Supporter-Mitgliedschaft, von daher...
Ja.
Da gab es sowas noch nicht. Nö.
Nee, es ist eigentlich eine einmalige Geschichte. Einmalig war auch der letzte Stadionbesuch, Kai. Wir durften ja nebeneinander stehen, wie wir das die Saison fast immer gemacht haben. Was war für dich das Herausragende an diesem oder das Besondere an diesem Spiel?
Oh, wo fange ich an? Muss ich, glaube ich, ein bisschen ausholen. Unterbrich mich, wenn ich zu ausschweifend werde.
Schweife.
Was war das Besondere? Genau, okay, 1:30, alles klar. Was war das Besondere? Also ich muss davor sagen, ich hatte überhaupt keine Lust hinzugehen. Also im Prinzip in den letzten Jahren hatte ich immer noch, auch an den blödesten Situationen, ich war zweimal in der Relegation mit Tanja unterwegs, immer noch die Hoffnung, dass wir es schaffen. Immer. Auch bei dem Spiel gegen Wolfsburg seinerzeit hatte ich immer die Hoffnung oder die Überzeugung, dass wir es noch schaffen. Das war mir diesmal, war mir eigentlich klar, dass es diesmal in die Hose gehen wird und wir runtergehen. Mhm. Also hatte ich eigentlich so ein gemischtes Gefühl, ich habe da keinen Bock. Das ist so wie der Besuch bei, ich möchte nicht Beerdigung sagen, aber so irgendwie so Zahnarzt mit 3 Wurzelbehandlungen ohne Betäubung. Also man kann sich schönere Momente vorstellen, als da ins Stadion zu gehen. Als ich dann da war und auch mit euch dann natürlich, kippte das dann immer mehr so, weil man da nochmal viel mehr merkte, dass man einfach nicht nur wegen dem Fußball zum Fußball geht. Es ist halt um die Freunde, die man da trifft, um das gemeinsame Erleben. Und dadurch wurde das, so paradox es klingt, ein verdammt schöner Nachmittag dann auch. Was dann auch damit zusammenhing, dass das ganze Stadion von Anfang an, glaube ich, in einer ähnlichen Stimmung war. Es war so eine Mischung aus, wir haben noch ein bisschen Hoffnung, aber eigentlich ist es so eine Jetzt-erst-recht-Mentalität. Wir zeigen allen nochmal, was wir sind. Wir sind der HSV und die Mannschaft hat das genauso getan. Und insofern, während ich das erzähle, kriege ich schon wieder Gänsehaut, war das eins der unaufgeregtesten Spiele, was ich hier besucht habe. Und so ganz dezent emotional nur. Also es war nicht so dieses, man ist komplett fertig irgendwie danach, sondern es war einfach nur, ja, Fußball. Das war Fußball. Genau so stelle ich mir Fußball irgendwie vor und so gehörte das zusammen. Und das spielte an diesem Tag halt alles, alles beieinander und machte die Sache dann auch irgendwie erträglich.
Kann ich sehr gut nachvollziehen, logischerweise, war ja nicht weit weg. Miguel, hast du dann noch was hinzuzufügen oder ging es dir ähnlich oder war es für dich was ganz anderes, was dich diesen Tag hat besonders werden lassen oder dir diesen Tag hat besonders werden lassen?
Also für mich war es eine besondere Atmosphäre, besonders als dann der Abstieg auch feststand mit dem 3-1 von Wolfsburg, als das ganze Stadion anfing zu singen. Ich muss ja dazu sagen, dass ich auf der Süd sitze. Dementsprechend habe ich recht viele Auswärtsfans um mich herum, aber selbst die haben das respektiert und es war, ich hab halt geheult, ne? Das war für mich schon, das war hart, aber es war auch schön auf einer Seite. Ja, und dann kamen halt leider die paar Idioten um die Ecke und haben das so ein bisschen zerstört und das. Aber von der Stimmung her habe ich noch nie so eine Stimmung in einem Fußballstadion erlebt.
Tanja, auf diese Geschichte, diese Idioten oder wie wir sie nennen, werden wir uns später noch überlegen. Kommen wir später zu sprechen. Diese Gänsehaut, die sich bei Mein Hamburg lieb ich sehr so breit machte über das ganze Stadion. Es wurde ja fast im Takt gezittert dabei. Dir ging das ähnlich, das weiß ich.
Ja, also es war einfach großartig. Du fängst da so ganz leise an zu singen, wie man das halt als Stehplatzbesucher in aussichtslosen Situationen in den letzten 5 Jahren so gelernt hat, dass man dann halt in Mein Hamburg lieb ich sehr singe und dann plötzlich singt das ganze Stadion mit und das hast du so halt noch nicht erlebt. Das war schon Wahnsinn.
Also ich muss sagen, richtig Gänsehaut und die Tränen schossen ins Auge, also nicht bei Mein Hamburg lieb ich sehr, sondern beim ganz klassischen, stinknormalen, immer wieder HSV.
Genau. Von ja, der Elbe bis zur Isar.
Von der Elbe bis zur Isar oder scheißegal, in welcher Liga. Da war der emotionalste Moment bei mir, weil das...
Das kam nicht von den Ultras, sondern das kam irgendwo von irgendeiner Tribüne rüber und plötzlich sang das ganze Stadion.
Also das war so. Und Mein Hamburg lieb ich sehr, haben wir auch damals, Tanja, du erinnerst dich auch in Karlsruhe dann, als es durch war, vom Zaun runter, im Innenraum stehend, dein erster Platzsturm, der halbe, wir sind ja nicht weit gekommen, gesungen. Aber von der Elbe bis zur Isar, immer wieder HSV, das hat es eigentlich so zusammengefasst. Das war so eine Mischung auch so, es kam von irgendwoher, das war so Fußball in den 90ern. Irgendwer fängt an und der am lautesten ruft, der hat Glück, dass irgendjemand anders mitzieht. Und da war es dann eigentlich der Fall, weil bei meinen Hamburg liebe ich sehr, fand ich es erstaunlich, wie wenige dann doch die richtige Melodie irgendwie drauf hatten.
Das ging mir aber auch so, das muss ich auch sagen. Aber es muss ja auch nicht immer schön sein, es war immerhin laut. Also das ist ja schon mal eins gewesen.
Genau.
Letztlich ist alles friedlich geblieben. Das war für mich eigentlich unheimlich schön zu sehen. Also auch als wir vom Stadion wieder weggegangen sind, da kamen ein paar Gladbacher dann vorbei und so weiter. Es war schiedlich friedlich. Ich habe auch keine größeren Schlägereien mitgemacht. Da waren nachher irgendwo mal so zwei, die sich da mal irgendwo prügeln mussten. Ja, okay, bei 57.000 Leuten ist das geschenkt. Miguel, hast du da irgendwas anderes gesehen? Da irgendwo, du warst ja nun ein bisschen mehr bei den Gästen drin, dass da irgendwo noch Provokationen kamen, auf die aufgesprungen wurde? Oder kannst du das bestätigen, was ich gesagt habe?
Also die Gladbacher waren an sich ziemlich friedlich. Also da kam auch überhaupt keine Provokation. Die haben halt den Ernst der Lage erkannt. Und ich habe in der Vergangenheit schon andere Erfahrungen mit Gladbach-Fans gemacht, aber diesmal, die haben halt gesehen, sie haben verloren. und haben das dann respektiert. Und auch auf dem Weg raus aus dem Stadion, ich war noch sehr lange im Block, weil ich noch die Ehrenrunde der Mannschaft abgewartet habe und mich dann noch mit 2-3 Freunden unterhalten habe.
Deine Japan-Flagge war zu sehen dabei.
Ja, die habe ich ja immer dabei. Aber sonst, es war sehr friedlich. Ich bin dann ja noch mal kurz bei euch vorbeigekommen und danach sind wir geschlossen noch mal was essen gegangen. Und ja. Das war friedlich.
Schön. Finde ich sehr wichtig, dass man das auch noch hinkriegt, dass man in so einem Moment dann auch relativ friedlich miteinander umgeht. Was natürlich auch war, Tanja, ich glaube, die Gladbacher, die waren noch ein kleines bisschen beeindruckt, oder?
Ja, also bevor das erste Mal vom ganzen Stadion irgendwie von der Elbe bis an die Isar angestimmt wurde, haben die ja noch irgendwie Absteiger, Absteiger und auf Wiedersehen uns angestimmt. Aber danach waren die irgendwie ruhig. Ja. Da kam nichts mehr. Und da waren die dann auch irgendwie so, hallo, was geht denn jetzt hier ab? Okay, wir sind mal ruhig.
Das war eigentlich die Fanleistung, ne Kai, dass man das auch geschafft hat. Selbst, das war keine kleine Gruppe aus Gladbachern da, die werden ihr Gästekontingent so ungefähr ausgeschöpft haben, schätze ich mal, so 5.000, 6.000 Leute, 4.000, 5.000 Leute, ich weiß es nicht. Aber die waren wirklich nachher ruhig. Und das war schon von uns Fans gar nicht so schlecht, was wir da gemacht haben.
Nee, das hätte ich bei den Gladbachern jetzt auch nicht erwartet, ehrlicherweise. Mhm. Also das ist ja auch eine sehr, um es nett auszudrücken, spezielle Fanszene, die sich da tummelt. Sie haben ja provoziert die ganze Zeit, das ganze Spiel über, auch die zweite Halbzeit komplett, mit ihrem ach so lustigen Banner. Aber dann war Ruhe im Karton. Also das war schon wirklich beeindruckend. Also ich denke mal, da werden die Vernünftigen unter denen auch gemerkt haben, was die Stunde geschlagen hat. Und sich an ähnliche Situationen erinnert haben bei sich selber. Aber das muss man sagen, also das war dann auch der Moment, wo man gar nicht merkte, dass ein Gästeblock überhaupt da war. Ja. Also ich glaube, es kam auch noch hinzu, natürlich, wenn ich das jetzt richtig noch in Erinnerung habe, die haben ja auch nichts gewonnen diese Saison immerhin. Und haben es halt nicht geschafft da noch. Also vielleicht wäre es dann noch ein bisschen anders gewesen, dass man dann noch mehr auf dicke Hose gemacht hätte. Aber so, schiedlich, friedlich und der Gästeblock ruhig. So kann es eigentlich immer sein.
Nach dem Spiel, zu Anfang dürfen sie ein bisschen und dann, wenn sie immer ruhiger werden, machen wir sehr viel richtig. Ich möchte gleich noch ein bisschen auf dieses Zwischenspiel zwischen Mannschaft und Fans eingehen, was das bewirken kann und was es bewirkt hat vielleicht. Das machen wir nach einem kurzen Break.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und hole dir alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
Zurück beim HSV-Talk auf meinsportradio.de. Sven Schulze ist mein Name, @SvenGZ bei Twitter. Bei mir sind heute Kai Rosseborg, @Abknicker, Miguel Fidalgo, @Mikaguera und Tanja Hufschmidt, @FSchmidt77. Jetzt kennt ihr auch unsere Twitter-Handles. Ja, ich habe eben schon gesagt, ich möchte mal so ein bisschen auf dieses Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans eingehen. Miguel, vielleicht fange ich mal bei dir an. Normal ist es ja so, wenn dann geschrien wird, wir sind Hamburger und ihr nicht, dann wird meist die Mannschaft gemeint. Das war in diesem Jahr, in Hamburg war es komplett anders, nachdem Titz übernommen hat. Da ist irgendwas ja anders gelaufen. In was für Worte würdest du das fassen, was da sich entwickelt hat?
Ich glaube, die Mannschaft hat einfach überzeugt, weil sie attraktiven Fußball gespielt hat. Das, was wir vorher gesehen haben, war ja kein Fußball. Und wir sind ja ins Volksparkstadion gegangen, um Rümpelfußball zu sehen. Und diese erste Halbzeit gegen Hertha damals hat eigentlich schon ziemlich viel gekittet, weil wir da in der Halbzeitpause saßen und dachten, das ist ja Fußball, das haben wir hier noch nie gesehen, zumindest nicht in den letzten Jahren. Und für mich war das so der Hauptfaktor, dass man gesehen hat, dass die Mannschaft will und dass sie es auch kann.
Kai, wie sehr hat dich das überrascht, dass die Mannschaft auf einmal Fußball spielen konnte unter diesem Trainer?
Ja, überrascht schon. Also ich gehe ja grundsätzlich davon aus, dass Profifußballer Fußball spielen können. Also
gewagte These. Eine gewagte These.
keine gewagte These, auch gerade in Hamburg. Aber überrascht schon, klar. Also, dass er dort eine Ansprache wohl gefunden hat und ein Spielsystem gefunden hat, was zu der Mannschaft passt. Also das haben die anderen Trainer halt nicht. Mhm. Ich glaube, es ist gar nicht mal so der große Unterschied zum Anfang der Saison eigentlich, also relativ offensiv eigentlich ja ausgerichtet, aber irgendwie hat er es hingekommen, keine Ahnung wie. Und ich glaube, das war halt auch der Grund, warum es so friedlich jetzt auch ausgegangen ist. Also, weil vielleicht auch der eine oder die andere gemerkt hat, okay, wir haben es jetzt, diese Mannschaft hat es jetzt nicht in den letzten 7 Spielen verkackt, sondern einfach in den 27 davor. Und da war dann, glaube ich, eine bisschen Resignation vielleicht auch dabei, ganz viel Verständnis dann auch, und dadurch blieb es dann so ruhig. So ruhig war es ja über die gesamte Saison eigentlich nicht, muss man ja auch sagen. Mhm. Also, weil die jetzt noch von der Elbe bis zur Isar gesungen haben und Mein Hamburg liebe ich sehr versucht haben zu singen, die haben ja trotzdem die anderen Spiele beim Stand von 0-0 bei einem Rückpass schon angefangen zu pfeifen. Also das Potenzial ist in Hamburg immer noch da, dass dort eine Erwartungshaltung ist, und vielleicht ist einfach diese Erwartungshaltung jetzt über die Rückrunde hin komplett verschwunden. Und dann freut man sich schon, wenn mal ein Pass gelingt, und will jetzt nicht despektierlich sein, aber es war ja schon ein bisschen besser als das, aber vielleicht freut man sich deswegen dann auch und ist nachsichtiger geworden. Ja. Das ist natürlich auch das Spannende. Wir werden sicherlich irgendwie noch über was erwartet uns nächstes Jahr kommen, wie das dann auch weitergeht. Also ob diese Erwartungshaltung weiterhin so niedrig bleibt und man mit so solchem Fußball die dann auch sehr gut erfüllen und befriedigen kann, oder ob die wieder einfach exponentiell steigen wird nach 3 Spieltagen und dann wieder die Rückpässe mit Pfiffen quittiert werden. Das ist dann natürlich die spannende Frage. Das muss man natürlich sehen.
Tanja, kannst du dir oder magst du dir vorstellen, was für eine Stimmung geherrscht hätte, wenn die Saison unter Hollerbach zu Ende gegangen wäre?
Dann hätten wir das Chaos, was die Ultras in der letzten Minute angerichtet hat, ein komplettes Spiel übergesehen.
Du meinst, sie hätten
das
früher angefangen?
Abgegangen.
Ja. Wären das nur die Ultras gewesen oder auch, also mit anderen Mitteln vielleicht, nicht, dass die dann irgendwer auch noch sich irgendwo die Pyros aus dem Ohr gezogen hätte, aber glaubst du, dass da noch andere Mittel, also auch aus den Tribünen noch Aggressivität entstanden wäre?
Ich denke schon, also zumindest, dass die Tribünen fleißig gepfiffen hätten, wenn sie überhaupt da irgendwelche Leute hingekriegt hätten.
Ja.
Also ich kann dazu sagen, also unter Hollerbach und auch die letzten Spiele von Gisdol war das auch teilweise schon sehr aggressiv gegenüber der Mannschaft, auch auf der Südtribüne, was da teilweise gepfiffen wurde. Und ich glaube, da wäre ich bei Tanja, dass das ziemlich eskaliert wäre.
Ja. Ist mir eigentlich auch klar, ist uns glaube ich allen klar, wir haben da eigentlich nochmal Glück gehabt, dass das anders gekommen ist und wir so diesen besonderen Stadionmoment bekommen haben. Kai, lass uns noch mal ganz kurz über diese letzten 2 Minuten, die eine Viertelstunde gedauert haben, sprechen.
Ja.
Wir haben uns das alles angeguckt, wir standen ja relativ dicht daneben und konnten schon rechtzeitig sehen.
Du standest auf dem Zaun.
Ich stand auf dem Zaun, hab von oben runter, ich bin ja auch so klein, ich muss auf dem Zaun, sonst sehe ich ja auch nichts. Und haben runtergeguckt und ich sogar noch ein Video gemacht, das ist übrigens nicht toll geworden, deswegen habe ich es noch nicht weitergeschickt. Ist sowas in irgendeiner Art und Weise zu verhindern? Muss man das überhaupt verhindern? Oder wie schätzt du diese ganze Geschichte ein?
Bevor ich das einschätze, noch kurz einen Satz zum Thema zuvor. Ich glaube auch, dass gerade die Ultras dazu beigetragen haben, dass die Stimmung halt bis zum Ende der Saison so gut war. Weil wenn die schon früher angefangen hätten, den bedingungslosen Support einzustellen und in den Modus Gleichgültigkeit und wir feiern uns nur noch selber, steckt sowas ein Stadion natürlich auch sehr, sehr viel schneller noch mit an, glaube ich einfach. Also dadurch, dass einfach auch auswärts bis zum letzten Moment immer Support da war und immer gekämpft worden ist, auch von Fanseite her. Wir wissen auch die Spiele davor, wo es dann nicht so gut lief und trotzdem der Vorsänger immer noch wieder einen rausgehauen hat. Entschuldigung. Und wir immer noch versucht haben, das Ding zu drehen. Glaube ich, hat das zur Gesamtstimmung beigetragen. Jetzt zur letzten Spielminute. ist sowas zu verhindern? Ist das schlimm? War das zu erwarten? Ich glaube, es ist nicht zu verhindern. Es ist ein Teil dieser Ultrakultur, glaube ich, dass wenn man runtergeht oder sich was verändert, man als guter Ultra in Anführungszeichen irgendwie versucht, ein Fanal zu setzen. Sei es jetzt in anderen Kontexten, dass Ultragruppen demonstrativ auf Schalke ist, das ja vor 2 Jahren passiert, weil sie aufgelöst worden sind, ihre Fahne verbrannt haben. Als Köln damals abgestiegen ist, war das Stadion deutlich schwärzer als unseres dieses Mal. Also versuchen die dort irgendwie mit diesem Mittel nochmal ihren Gefühlen, glaube ich, irgendwie Ausdruck zu verleihen. Das kann man doof finden, das kann man schlecht finden. Das ist dabei. Zur Einschätzung der letzten 2 Minuten, also ich habe es erwartet wirklich. Ich habe überlegt, ob ich einen Schal mitnehme, damit ich, wenn das passiert, den hochziehen kann, damit ich nicht so viel Rauch einatmen muss. Das ist ein von Ultras gesehenes Stilmittel, glaube ich, um irgendwie ihrer Verzweiflung Ausdruck zu bringen. Wie gesagt, man kann davon halten, was man will. Ich fand es persönlich jetzt nicht so schlimm, ehrlicherweise, weil ich habe es erwartet, dass das jetzt kommt. Ich fand, es war noch im Rahmen dessen, was ich erwartet hatte, sehr, sehr harmlos und Pillepalle, was da war. Also Böller werfen ist scheiße, definitiv. Die gehören nicht aufs Spielfeld, die gehören nicht mal an Silvester, finde ich, braucht man Böller. Bengalos werfen, also alles werfen, absolut bekloppt. Da riskiert man Verletzungen von anderen oder einfach, dass sich da so ein Brand ausbreitet, das geht nicht. Ein bisschen Bande hat ja auch gebrannt oder Werbung, die da dann auf dem Spielfeld lag. Aber schlussendlich, richtig schlimm fand ich es nicht. Es hat mir auch nicht den Moment versaut, also den Abstiegsmoment. Das klingt jetzt so, als ob das toll wäre und jeder mal sowas mitmachen sollte, aber es hat es mir nicht versaut. Also es gehört halt so ein bisschen dazu. Das ist wie bei so einem Familienfest. Irgendwo ist immer dieser eine Onkel oder der pubertierende 14-Jährige, der sich einfach auf dem Familienfest oder auf der Beerdigung nicht benehmen kann für 10 Minuten. Da geht man aber als Familie drüber weg, sagt sich dann, ey, Alter, denk in 3 Jahren nochmal drüber nach, was für einen Scheiß du da gemacht hast, und wir machen jetzt weiter mit dem Anlass, warum wir hier sind. So ging es dann ja auch bei vielen los. Ich glaube aber, dass diese Aktion halt auch nochmal gezeigt hat, wo der Graben in der Fanszene oder in der Fanschaft des HSV auch liegt. Also als da angefangen wurde zu brennen, als es anfing zu brennen und die gezündelt haben, war ja schon auch um uns rum massiver Hass zu spüren. Also da waren Wünsche von, dass die Polizei endlich reingehen sollte, da mal aufräumen sollte. Da musste ich Leuten lautstark erklären, dass solche Ansätze eher dazu führen, dass 24C Leute unbeteiligt einfach verletzt werden. Natürlich brüllten die um mich rumstanden dann, dass man da jetzt mal eigentlich aufräumen musste und holt sie raus. Es wurde Szenenapplaus gegeben, weil Polizei sich in Bewegung setzte und alle hofften, dass sie da jetzt reingehen. Also ein gewisses, ich denke mal so ein bisschen auch die Verzweiflung über den Abstieg gepaart mit Sensationslust, weil trotzdem alle gepfiffen haben, hatte auch jeder sein Handy in der Hand und hat das gefilmt, was da war, oder Fotos gemacht. Also die wollten es ja auch sehen, diese Sensationsgier war da. Also insofern, ich fand es nicht so schlimm. Ich habe mir nochmal so die letzten 10 Minuten angeguckt bei Sky, und der Kai Dittmann ist ja fast hyperventiliert und forderte auch, dass Polizei reingeht, und es sei nicht so schlimm, wenn dann dort 2 Unschuldige verletzt werden und 100 Schuldige dann dort das bekommen, was sie verdienen. Also das geht einfach nicht. Also insofern ein bisschen mehr Gelassenheit und einfach auch gar nicht so viel drüber reden, dass da Leute was gezündelt haben. Und was haben sie denn kaputt gemacht? Wir waren länger in der Bundesliga, wir waren länger als 60 bei der Spielunterbrechung. Und insofern war das jetzt nicht schlimm. Hat mir nichts kaputt gemacht. Und ich glaube halt eher, dass man generell mal gucken muss, wie da dieses Verhältnis zwischen organisiertem Support, Ultraszene, Supporters-Club und dem Rest des Stadions einfach ist, weil diese Eventhaltung, die beim Rest des Stadions teilweise auch kommt, die finden es toll, wenn eine Choreo hochgehalten wird, die finden es toll, wenn dann der Vorsänger "Mein Hamburg liebe ich sehr" anstimmt. Das kam ja nicht vom Stadion, das kam von ihm. Finden sie alle toll, aber wenn man das eine halt haben will, dann nimmt man in Teilen auch das andere mit dabei. Und ich habe lieber Ultras im Stadion, die dann vielleicht einmal in 34 Spielen sich daneben benehmen oder auch 2-mal, auswärts sowieso immer eigentlich. Okay, drauf geschissen. Aber statt das, was vorher dort an den Stellen stand, ja. Und was menschenverachtend ist. Und insofern, war jetzt martialische Bilder, Polizeistaffel im Galopp, Zweierreihe Polizei, okay, aber hatten wir die Spiele davor ja auch. Da kam die Hundestaffel dann schon mal aufs Feld. Und diesmal war es so, wenn ich es richtig gesehen habe, hat auch kein Vermummter versucht, jetzt irgendwie aufs Spielfeld zu laufen und jemanden zu hauen. Die wollten sie einfach nur nochmal darstellen. Und da muss man ihnen vielleicht auch nicht so viel Raum geben, wie das jetzt gemacht worden ist, dass jedes Gespräch im Prinzip damit anfängt, aber die Ultras, sondern einfach die anderen 88 Minuten sich mal anschaut und guckt, was da wirklich passiert ist. Und insofern, nö, finde ich jetzt nicht schlimm.
Gut. Dafür, dass das nicht beredet werden soll, war das ein langer Monolog, aber ich fand das nicht uninteressant, was du dazu sagen hast.
Aber wenn du mich nicht unterbrichst,
dann... Habe ich bewusst nicht gemacht, lieber Kai. Das habe ich bewusst nicht gemacht. Miguel, wie siehst du das Ganze? Kannst du da mitgehen, was Kai erzählt hat, oder bist du doch eher der Meinung, das geht überhaupt nicht, was da abgegangen ist?
Naja, es ist schon plausibel, was Kai erzählt hat. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, wie man solche Aktionen unterbinden kann, weil die Ultras sind halt gut vorbereitet, die ziehen sich unter der Plane um, in Schwarz ziehen sich dann wieder aus, und was ich mich halt nur frage, ist, wie man das Zeug da einfach reinkriegt. Bei mir waren auch ganz viele, die drumherum geschrien haben, holt sie raus oder lass sie auf dem Platz und ich regel das dann mit denen, da waren auch welche dabei. Ja, Da dachte ich mir, ja, kannst du gerne mal versuchen gegen 100 von denen. Aber, ja.
Aus dem C-Rang gerufen, oder?
Nee, ich sitze schon in der ersten Reihe. Also okay. In A. Also okay. Von mir aus ist es nicht so weit bis zum Platz. Aber, ja. Am besten bietet man den Leuten einfach keine Plattform. Ja. Das ist die beste Lösung, meiner Meinung nach.
Und dafür reden wir schon viel zu lange drüber. Aber Tanja, ja. Auch dich möchte ich gerne nochmal hören zu dem Thema. Du hast ja auch geschrieben, dass dir das too much war, was da passiert ist. Im Nachhinein bist du immer noch der Meinung, oder kannst du doch eher mit dem gehen, dass es nicht so schlimm war, wie Kai das eben dargestellt hat?
Ich bin immer noch der Meinung, dass man gefälligst keine Böller aufs Spielfeld zu werfen hat. Da bleibe ich auch bei. Jo. Alles andere, dieser Mob, der sich da teilweise aufgetan hat, mit diesem holt sie raus, oder auch die Leute bei uns im Block, die dann so wild drohend und gestikulierend zum Zaun rennen, aber auch nur dahin rennen, weil eben der Zaun da ist und nicht die Ultras rüberkommen können und denen irgendwas antun könnten, dann sind sie halt alle stark und meinen, dagegen anpöbeln zu müssen, aber ich sehe es wie Kai, wir brauchen die Ultras, weil ansonsten ist die Stimmung tot oder wir haben halt wieder Affenrufe im Stadion und da habe ich so überhaupt keinen Bock drauf. Von daher nehme ich das hin, dass die Ultras sich, oder zumindest Teile der Ultras, also es waren ja nicht mal alle, es waren ja vielleicht, weiß ich nicht, wie viele Bengalos brannten da? 10?
Wenn überhaupt.
Ja. Also, das waren vielleicht 20, 30, die sich da ein bisschen
verwirklicht haben
und ja. Der Rest war ja, ja, die haben, hilft ja nichts, ja. Sind mitgehangen, mitgefangen, oder wie heißt das?
Es ist nicht einfach zu sagen, jetzt Ultras raus oder holt sie raus, das ist Schwachsinn, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Also irgendwie einen Platzsturm von der Polizei oder einen Blocksturm von der Polizei möchten wir nicht sehen. Das kann auch nicht sein, da würden immer Unbeteiligte verletzt werden. Also das geht gar nicht.
Da würde auch Polizei verletzt werden.
Ja, auch Polizei, also, auch die alle.
So blöd sind selbst Hamburger Polizisten.
Ja,
auch Platzsturm der Polizei hatten wir ja.
Platzsturm, ja, sorry, ich habe mich schon wieder verplappert. Kai ist heute derjenige, auf mich aufpassen muss. Aber
wie immer,
damit ich nicht vom Zaun falle oder so. Egal. No. Die Geschichte ist natürlich ein bisschen komplexer. Wir genießen das so ein bisschen, dass die Ultras da sind. Und man muss natürlich ganz klar sagen, dass im Block ganz klar die Ultras ein wunderbares Ventil dargegeben haben für alle, die so ein bisschen Dampf ablassen wollten, jetzt verbal zumindest. Und das waren, glaube ich, sehr viele, die das gemacht haben und auch genutzt haben. Ich möchte das auch nicht verniedlichen. Auch ich finde auch schon diese Rauchtöpfe, wenn diese Schwade so wirklich rübergeht und dann ist vielleicht mal der eine oder andere ein bisschen asthmakrank oder so, das kann schon ein bisschen also unschön sein. Aber so verbannenswert. Und es, man muss sagen, dabei ist zum Glück oder mal wieder zum Glück, wie immer zum Glück, keiner verletzt worden. Das ist auch schon mal sehr viel wert. Und ja, ich denke mal, damit haben wir auch alle dieses zu diesem Thema alles gesagt, was zu sagen ist. Und dann könnten wir uns eigentlich demnächst mal wieder ein bisschen dem Sport widmen oder zumindest unserem HSV. Bis gleich.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Zurück beim HSV-Talk auf meinsportradio.de. Was ich noch gar nicht gefragt habe, meinen Gästen, die da wären, Kai Rosseburg, Michael Fidalgo und Tanja Hufschmidt. Tanja, bist du eigentlich schon in der zweiten Liga angekommen, so emotional, gedanklich? Hat sich irgendwas bei dir verändert?
Nee, bis zum 1.7. sind wir noch Erstligist. Basta.
Und da bestehst du auch drauf?
Ja.
Ja, ist gut. Sei nicht so schnippisch.
Da bin ich trotzig.
Bist du trotzig? Mega, wie sieht's bei dir aus? Bist du schon Zweitligist?
Also so richtig angekommen noch nicht, aber wir haben am Samstag, als wir dann noch was essen gegangen sind, haben wir uns schon Gedanken gemacht, wo wir denn überall hinfahren und haben schon ein paar Auswärtsfahrten so geplant. Aber eigentlich bin ich da noch nicht so angekommen. Das wird, glaube ich, auch erst kommen, wenn der Spielplan dann auch raus ist.
Kai, wie sieht's bei dir aus? Schon irgendwo die große Trauer gehabt, das große Jammern oder hat sich irgendwas geändert? Die Sonne scheint noch, ich hoffe auch bei dir.
Ja, die Sonne scheint, genau. Ne? Darmstadt.
Ole, ole, ole.
Ole, ole, ola, genau. Nee, also eigentlich, was Tanja sagt, also das Einzige, wo ich mir schon mal jetzt Gedanken gemacht habe, ist, also A, ich werde verdammt viele Sonnabende frei haben, weil mit diesen Anstoßzeiten, mit denen ich mich nie wirklich auseinandergesetzt habe von der zweiten Liga, also das ist ja Hanebüchen. Also Sonntage morgens ins Stadion und am Freitag Urlaub nehmen, damit man Heimspiel gucken kann, das wird interessant. Ja. Aber sonst, nee, noch überhaupt nicht. Ich habe kurz geguckt, wer in der zweiten Liga eigentlich jetzt spielen wird, Relegation außen vor. Aber selbst da habe ich schon wieder vergessen. Also
fahren wir nach Bielefeld?
Das machen wir und ich habe eine sehr gute Freundin hier, Claudia, ne? Der Weibertraum. Das ist wieder ein Grund mehr, dann nach Köln zu fahren und sich dort dann mal wieder ein Wochenende Fußball und alte Geschichten zu geben. Das ist dann großartig. Insofern liebe Grüße an dieser Stelle. Und nee, aber sonst überhaupt noch nicht. Also
da muss der Kai absteigen, um endlich mal nach Köln zu fahren. Das ist natürlich auch wieder.
Naja, dieses Jahr ging es ja noch so ganz gut, da waren die ja auch noch hier.
Deswegen meinte ich das ja.
Egal,
habt ihr denn schon richtig getrauert oder Tanja, hast du das große Flennen gekriegt, weil man jetzt abgestiegen ist oder wie hast du das emotional verarbeitet oder noch gar nicht?
Also für mich sind wir ja schon abgestiegen eigentlich seit der Ära, ich nenne es mal Ära, Hollerbach, also das ist so ein Prozess über mehrere Monate und von daher das große Heulen ist da nicht mehr zu erwarten. Nö.
Kam nicht, kommt nicht.
Nö. Ist halt Sport. Also irgendwann erwischt es jeden. Ja. Irgendwann wird es auch die Bayern erwischen. So.
gewagte These.
Naja, irgendwann, ne? Das ist ja egal. Miguel, wie sieht das bei dir aus? So als Südländer, du bist ja nun der große Emotionalisator oder wie nennen wir das? Du schon so dieses große Weinen gehabt oder hast du das auch so weggesteckt, weil es gewachsen ist, dieses Gefühl?
Ich habe mir leider als Titz kam, mir dann wieder Hoffnung zu machen. Das Spiel gegen Frankfurt war so der Nackenschlag im Stadion, als man das dann realisiert hat, dass das nichts mehr bringt, obwohl wir gewinnen. Da war ich dann auch richtig niedergeschlagen und auch nach dem Abpfiff kullerten so ein paar mehr Tränen. Aber kurz darauf kam auch diese Stimmung auf von wegen, ja komm, dann müssen wir halt wieder aufsteigen. Hilft ja nichts.
Ganz schön trotziges Volk, diese HSVer. Nützt halt nichts. Ist vielleicht auch so. Kai, steigen wir denn gleich wieder auf?
weiß ich nicht. Ehrlicherweise, also klar, Hoffnung ist da, hängt auch viel ab, wie der Kader jetzt wird, wie dann auch diese zweite Liga sich gestaltet, die ich als ziemlich stark, glaube ich, einschätze.
Die stärkste aller Zeiten. Und
ja, wie jedes Jahr die stärkste zweite Liga aller Zeiten. Einfach auch nochmal, wie gesagt, ich war jetzt auch emotional nicht angefasst, weil es so ein langer Prozess war. Ich glaube, also wenn wir damals in Karlsruhe runtergegangen wären oder in Fürth.
Da wäre ich in Tränen ertrunken.
Da wäre was, das wäre komplett anders gewesen. Das wäre halt so ein Sudden Death gewesen. Aber das hier war so ein schleichender Tod einfach, den wir da sportlich erlebt haben. Und es war ja nicht die Frage, ob, sondern nur wann. Ihr erinnert euch, ich habe gesagt, na, ich will nicht gegen Freiburg absteigen, weil ich danach noch ins Konzert würde und mir den Abend nicht versauen lassen will. Dass wir noch so lange gestrampelt haben in diesem Treibsand und nicht untergegangen sind, das war ja die große Leistung. Und ob wir wieder aufsteigen, wird sich zeigen. Also der kleine gemeine Fan in mir freut sich ja auf eine Relegation gegen Bremen im nächsten Jahr, wo dann das Rückspiel ja beim Zweitligisten, also bei uns, stattfindet und wie die dann einfach mal 3-0 in die zweite Liga ballern und wir steigen auf und ihr steigt ab skandieren können. Das ist so das Fanherz, was da schlägt, aber ehrlicherweise richte ich mich auf 2-3 Jahre zweite Liga ein, weil ich glaube, dass das direkter Wiederaufstieg ist sehr, sehr schwierig. Das haben andere auch nicht geschafft und das mahnende Beispiel ist für mich immer noch 1860 München, die auch Traditionsverein, eigentlich ganz gute Fanbase und so weiter und so fort, wo viele Fehler gemacht worden sind, die dann einfach in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und insofern abwarten, was das jetzt wird und Aufstieg, direkter Wiederaufstieg ist verdammt schwierig, glaube ich.
Klar, einfach kann ja auch jeder, Tanja.
Gehst nee, du ja wir mit? Können nicht einfach. Siehst einfach kann der HSV nicht.
Ja, aber jeder andere. Deswegen macht der HSV ja den schwierigen Weg und macht es ja direkt wieder, wie Kai das eben gesagt hat. Nein, jetzt mal ganz im Ernst. Kai sagt eben, bei 60 damals viele Fehler und so weiter. Bei uns scheint es momentan zu laufen. Ich sage jetzt extra, scheint es zu laufen. Traust du diesem Frieden?
Da bin ich mir noch nicht so sicher. Also ich muss sagen, der Verein hat seit Sonnabend eine Menge richtig gemacht. Das hat mich überrascht, dass sie so viel richtig gemacht haben.
Was meinst du jetzt?
Da war dieses Dankesplakat, das sie am Volksparkstadion aufgehängt haben. Da war diese Dankesmail, die an alle Mitglieder rausging. Dann die Verlängerung mit Titz und auch jetzt das Hochziehen von den Nachwuchsspielern. Das ist schon so eine Sache, wo du dir denkst, ja, da habt ihr was richtig, da macht ihr gerade was richtig. Aber ob das jetzt so anhält, ich habe keine Ahnung. Also ich traue zum Beispiel Frank Wettstein immer noch nicht so hundertprozentig über den Weg. Ja. Und von daher, mal gucken, wer der neue Sportdirektor wird. Ich tippe ja auf den Kieler.
Sieht momentan so aus, ne?
Ja. Und dann mal gucken, wie sich das entwickelt.
Ja. Miguel, wie ist dein Gefühl für die nächste Saison?
Es hat sehr viel damit zu tun, was für Spieler wir noch verpflichten können, welche Verträge verlängert werden, welche Spieler uns noch verlassen. Also es ist alles noch so ein sehr vager Zustand. Was mich positiv stimmt, ist, dass die Mannschaft unter Titz eine Spielidee hat. Und da Titz halt viele Spieler aus dem Nachwuchs auch kennt, weiß er, die eventuell besser einzubinden als die Vorgänger. Und das könnte halt eine große Chance sein.
Kai, ist diese Spielidee von Titz, die Miguel eben angesprochen hat, das der richtige Weg in der zweiten Liga?
Da bin ich mir halt auch noch nicht so ganz sicher. Also das, was ich von Zweitliga-Fußball, das ist ja Neuland für uns alle hier. Also,
ja.
Ich gucke zweite Liga am Sonntag, wenn ich irgendwie frühstücke und denke, ach, muss was laufen nebenbei. Also ich glaube, dass halt dort auch viel mehr noch platitüdenhaft, also Fußball gearbeitet wird. Und das natürlich noch körperbetonter ist, vielleicht auch wegen der Limitation von manchen Spielern dort einfach dort richtigen so schönen Fußball zu spielen. Also insofern muss man da sehr genau schauen. Also mich stimmt es ganz positiv, dass halt diese Spielidee in einer Situation funktioniert hat, wo eigentlich alle anderen, wir haben es unter Hollerbach auch probiert, auf diesen Zweitligamodus umsteigen. Also laufen, 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 beißen, 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 alles raushauen. Haben wir ja gesagt, nee, machen wir nicht. Und sind damit ja ganz gut gefahren halt auch schon. Und ich glaube, neben der Spielidee ist es ganz wichtig, dass er halt dann auch so ein Gerüst in dieser Mannschaft etabliert, dass halt, was jetzt schon teilweise funktionierte, es konnten Spieler getauscht werden und es brach nicht alles sofort zusammen. Mhm. Also insofern ja, positiv denke ich schon, also ich denke schon, dass da eine Hoffnung besteht, dass das funktioniert, aber du weißt halt auch nicht, wenn du dann halt jetzt, was weiß ich, nach Dresden fährst oder so und die sagen halt, ja, ist schön, wenn ihr hier Fußball spielen wollt, aber wir treten jetzt einfach mal, wie du dann damit umgehst und wie du das dann hinbekommst. Und dann kommt halt, was Miguel gesagt hat, noch dazu, die ganzen, welche Spieler kommen noch dazu, welche verlassen uns noch, wer setzt das dann auch zu 100% um? Also der eine Stürmer, den wir da jetzt hatten, der dann gegen Gladbach gelb-rot gesehen hat, ist, glaube ich, so einer, der das nicht umsetzen könnte, vom Spielertyp her einfach.
Mhm. Obwohl er ja Zweitliga-Erfahrung hat, ne? Als mit der Einzige im Kader.
Ja, aber er ist trotzdem das laufende Phlegma. Also
ja.
Elia war noch motiviert gegen den, habe ich das Gefühl. Also insofern,
das ist jetzt ein bisschen unfair.
Entschuldigung, ja, egal. Auf jeden Fall, glaube ich schon, man muss halt gucken, was diese zweite Liga, also es sind ja auch viele spielstarke Mannschaften damit drin, das darf man ja auch nicht unterschätzen, aber.
Ich bin so sicher. Also, da möchte ich einmal kurz reingrätschen. Ich las neulich eine Statistik, dass in der zweiten Liga eigentlich die Mannschaften mit Ballbesitz grundsätzlich verloren haben. Also mit mehr Ballbesitz. Einzige Ausnahme, einmal hat es Kaiserslautern geschafft, ein Spiel mit mehr Ballbesitz zu gewinnen, aber ja, die sind jetzt abgestiegen.
Du, Tanja, aber die Statistik ist für die erste Liga auch ähnlich. Also das hat Tobi Escher, glaube ich, gesagt, dass diese Saison mit die erste Saison war, wo Mannschaften mit weniger Ballbesitz eher gewonnen haben, als die mit mehr Ballbesitz.
Ja, und von daher dürfte es dann auch in der zweiten Liga nicht so einfach werden.
Spielstark ist ja nicht gleich Ballbesitz, ne? Also,
ja, aber darauf ist Titz ja schon aus, das haben wir ja gesehen.
Er ist auf Ballbesitz aus, aber natürlich auch das Umschaltspiel, was er ja etabliert hat auch. Also wir können sowas wie kontern auf einmal. Wenn wir jetzt noch Ecken irgendwann könnten. auf jeden Fall, also es bleibt schwierig, da hast du recht. Also ich bin da, glaube ich, dass auch viel davon abhängt, wie du so die ersten 10 Spiele irgendwie dann auch gestalten wirst in der zweiten Liga. Also wenn du dann erstmal angekommen bist halt und dann halt auch gefühlt jedes Spiel eigentlich so eine erste Runde DFB-Pokal ist. In einem Rotzstadion vor 1500 Fans gefühlt. Ja, es sind vielleicht auch 10.000, 15.000 sollen sie haben, bla bla. Auf jeden Fall glaube ich, dass das auch eine für einige Spieler, je nachdem, auch eine Umstellung dann natürlich darstellen wird einfach. Deswegen also muss man da mal sehr, sehr genau schauen, also wie sich dann da so eine Dynamik auch entwickelt oder auch nicht. Also ich glaube, ein Zuckerschlecken wird es nicht und das wird dauern. Wenn wir es im ersten Jahr direkt wieder schaffen würden, super. Aber ich glaube, wenn man seriös ist, sollte man schon mindestens 2 bis 3 Jahre eigentlich in der mittelfristigen Planung dafür auch bereithalten.
Aber Zielsetzung, direkter Wiederaufstieg muss schon sein.
Ja klar, du darfst nicht als Absteiger aus der ersten Liga hast du sowieso dieses Ziel eigentlich per se. Also außer so eine Mannschaft wie Darmstadt oder so, ja, die durch Zufall aufgestiegen sind. Oder ne, wenn jetzt als Braunschweig das eine Jahr oben war, so durch bei Accident. Aber im Prinzip muss das die Marschrichtung sein, die du vorgeben musst auch. Danach musst du auch deinen Kader ausrichten und auch das ganze Umfeld natürlich, weil auch das nur die Legitimation ist, dass du halt gegebenenfalls auch wieder in Schulden reingehst, um das zu machen. Ob das dann schlau ist, sei mal dahingestellt. Aber wenn du halt sagst, ja, wir wollen jetzt einfach mal uns in der zweiten Liga konsolidieren und die nächsten 10 Jahre eine schwarze Null schreiben oder Gewinne machen, geht nicht. Da kommt dann auch wieder das Umfeld, glaube ich, in Hamburg mit dazu. Also wenn sich ein Sportchef oder so hinstellen würde, unser Ziel ist, unter die Top 5 der zweiten Liga zu kommen oder so, der bleibt nicht lange. Also da wird das mediale Echo, Stichwort Erwartungshaltung, dann wieder sehr, sehr ihn niederknüppeln einfach. Also du musst das Ziel ausgeben, intern vielleicht ein bisschen anders sprechen, dort auch nicht so den Druck auf die Mannschaft, weil wir gehen davon aus, dass wir eine relativ junge Mannschaft haben werden in der zweiten Liga. Der darfst du dann auch nicht diesen Druck von vornherein so auflasten. Ich glaube, das muss dann auch wachsen, weil das sonst auch kontraproduktiv ist. Und da musst du halt schauen, wie du es dann bis zum Winter erstmal gut in dieser zweiten Liga irgendwie überstehst und dort dann dich auch zurechtfindest einfach.
Ich frage mich gerade, ob der Fünfte der zweiten Liga dann auch Europa League spielt, aber vielleicht erfahren wir das ja noch. Tanja, es hängt viel vom Kader ab. Traust du dem HSV zu, jetzt in Kürze einen vernünftigen Kader sich aufzustellen? Oder kommen dann jetzt wieder irgendwelche Nasen, die meinen, dass ein HSV-Spieler als allererstes mal einen großen Namen braucht?
Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, dass unser neuer Kaderplaner da einfach mal draufhaut und sagt, Hals, Maul. Und was er bisher verpflichtet hat, das klingt ja alles noch recht vernünftig, auch was man an Gerüchten hört, dass der Moritz aus Kaiserslautern kommen soll, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie so eine Wahnsinnsverpflichtung, wo du glaubst, dass der irgendwie ein Millionenjahresgehalt hat. Von daher hoffe ich, dass der HSV gelernt hat.
Wie ist der Titz eigentlich auf den Moritz gekommen? Haben die schon mal irgendwie zusammen oder so? Weiß man da was?
Nee, ja, der war Personal Trainer.
Auch Personal Trainer. Ach so, die Geschichte. Die Holpi-Geschichte.
Holpi 2.0.
Holpi für Arme. gut. Miguel, um dieses Thema vielleicht mal abzuschließen, diese Kaderplanung, die uns jetzt ins Haus steht, siehst du den HSV gewappnet dafür oder hast du da große Bedenken, dass man in irgendwelche schrägen Verhaltensmuster wieder verfällt?
Wie bitte? Ich habe den letzten Teil gerade nicht verstanden.
Oder hast du Befürchtungen, dass der HSV wieder in irgendwelche alte, schräge Verhaltensmuster verfällt?
Ich glaube, beziehungsweise ich hoffe, dass sie es nicht tun, dass man an Titz festgehalten hat und keinen großen Namen als Trainer geholt hat, ist schon mal ein guter Punkt. Auch wie Tanja schon meinte, die Verpflichtungen, die bisher gekommen sind, klingen auch ganz gut. Ja, also ich hoffe, dass man diesen Weg mit jungen und mit ein paar gestandenen Spieler weitergeht und dass man halt auf diese Namen halt einfach verzichtet, weil was hat uns das in der Vergangenheit wirklich gebracht? Eigentlich gar nichts.
Eigentlich gar nichts. Ist vielleicht so. Gut, lassen wir dieses Spekulieren noch, das wird in den nächsten Wochen bestimmt nochmal Thema hier beim HSV-Talk sein, ob jetzt jede Woche einer kommt, wahrscheinlich eher nicht, weil ja ein bisschen weniger passiert momentan, aber auch dann werden wir natürlich über die neuen Entwicklungen, neuen Spieler und so weiter und so fort sprechen. Gleich möchte ich noch mit euch dreien sprechen darüber, was jetzt eigentlich sich ändern muss, was muss weg.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de liefert dir meinsportradio.de vom 4. Juni bis 15. Juli täglich neue Podcasts, Vorberichte, Analysen, Hintergründe und alle Infos zu allen Teams. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush.
Zurück beim HSV-Talk auf meinsportradio.de. Heute bei mir Kai Rosseburg, Miguel Fidalgo und Tanja Hufschmidt. Mein Name ist Sven Schulze. Und die große Frage ist, die Uhr wurde umgestellt auf, ja, wie hieß das Ganze? Tradition seit. Tanja, was hältst du davon?
Ja. Gar nichts. Mir ist die Uhr sowas von egal. Also, sie war mir immer egal. Sie ist mir auch weiterhin egal. Und naja, ich weiß nicht, wie viel der Uhrenhersteller da an Sponsorengeldern bezahlt hat, dass das Ding weiterhängt. Von daher, keine Ahnung. Sonst hätten sie irgendwie Platz machen können für mehr Werbung im Stadion.
Jo, aber
wenn sie es nicht Werbung brauchen oder sowieso nicht verkauft kriegen, jo, sollen sie die Uhr da hängen lassen. Ist doch ziemlich egal.
Ja, es war ja nun, diese Uhr war ja für viele außerhalb des HSV ein Anstoß, der ja, wo man sagt, ihr seid viel zu arrogant und nun hängt das Ding immer noch. Aber Kai, was muss denn weg beim HSV? Was muss sich ändern?
Schiplock. Oh. Schiplock, er ist weg.
Ja, Schiplock ist weg.
War der jemals da? was muss weg? Also ich glaube, also auch diese Uhr war sie mir egal? Ja, nicht wirklich. Also ich fand es schon immer auch, also ich habe mich damals gefreut, als man dann das letzte Gründungsmitglied war, was noch niemals abgestiegen ist. Also das ist vielleicht aber so Sportstatistik Freund irgendwie, so solche abstrusen Statistiken, die man da dann liebt und hegt und pflegt. Was muss weg? Also ich glaube, der Duktus muss sich ändern. Hat jetzt damit angefangen, Tradition seit 130 Jahren oder so, wo dann gewisse Leute wiederum mosern werden. Aber der Zusammenschluss war ja erst 1919 oder wann das war. Ihr seid ja gar nicht so alt, aber darauf gebe ich nichts. Was muss sich ändern? Also ich glaube, das, was eigentlich bei den Fans, also jedenfalls bei uns, schon angefangen hat, ein bisschen mehr Demut. Über die Jahre jetzt wurde das immer mehr. Also wenn man sich so an die ersten Relegationen noch erinnert, dass man da bei der zweiten Relegation dieses blöde T-Shirt rausgebracht hat, also mit
einem Schweinchen.
Sich selber dieses Schweinchen-T-Shirt da oder was das war, vom Postillon geklaut. Also ich glaube, ein bisschen mehr Demut wird ein Kern im gesamten Duktus des Vereins. Man besinnt sich jetzt, wenn ich das richtig sehe, ein bisschen mehr auf diese Traditionsschiene. Okay, kann man tun. Wenn das zur Folge hat, dass man auch generell mal ein paar alte Zöpfe vielleicht jetzt einfach auch abschneidet, glaube ich, wird das ganz gut werden. Also wir sind immer noch der HSV, aber wir sind nicht mehr das Urgestein. Wir sind nicht mehr jetzt das Hassobjekt für viele, also vielleicht für einige immer noch, aber gut, die haben, glaube ich, dann noch anders gelagerte Probleme. Insofern glaube ich, was muss sich ändern? Ich würde anfangen mit der Stadionshow, die sich halt mehr wieder auf das, was Fußball ist, konzentrieren muss. Also es gab ja neulich diese Umfrage, ihr habt sie ja sicherlich, Miguel, falls du da schon Mitglied warst, hast du sie auch bekommen vielleicht? Als Dauerkarteninhaber hast du sie bekommen. Und da wurde ja schon ganz gut aufgezeigt, was uns vielleicht blüht und was sie vorhaben und was man vielleicht da noch gleich lassen könnte. Sowas wie eine Kisscam braucht kein Mensch. Wir können noch mal über unser Stadionsprecher-Duo sprechen. Ja. Dezent geht es mir auf den Sack. Ich brauche auch Hamburg meine Perle nicht mehr vor dem Spiel. Das hat sich ausgelutscht. Ich brauche nicht mehr den Dino Hermann, der dann dort irgendwelchen Blödsinn macht. Ich brauche diese ganze Amerikanisierung ein Stück weit einfach nicht. Ich würde mir wünschen, dass die Fans das Stadion wieder mehr ins Mittelpunkt rückt, so wie es zum Beispiel in Dortmund ist. Wenn da Nobby Dickel versucht, was zu erzählen und die Südtribüne meint, oh, wir haben Schluck auf und wir möchten jetzt hier ein Lied singen, dann sagt Nobby Dickel, ich muss ruhig sein, die Süd singt gerade. Dann ist der ruhig. Dann wird die Stadionshow im Zweifel länger oder irgendein Werbeblock wird nicht gespielt. Das sollte sich auf jeden Fall ändern. Wir sollten auch darüber sprechen, ob wir jeden, der uns meint, sponsern zu müssen, Signal Iduna mit der Torversicherung, ob wir da auch jeden Hans und Franz ins Stadion lassen sollen. Ob wir dort nicht auch ein bisschen mehr Regionalität wieder reinbringen müssen. Da rede ich jetzt nicht nur von dem Bierhersteller, den wir vielleicht nochmal überdenken sollten, weil trotzdem Holsten nicht mehr Sponsor war, hat die Marketingabteilung zumindest ziemlich geniale Coups gefahren und sich weiterhin als HSV-Sponsor geriert, muss man einfach sagen. Ja. Was Köpi, ich habe von Köpi nichts Vergleichbares gesehen. Also insofern sollte man vielleicht, wenn dieser Vertrag ausläuft, da auch nochmal nachdenken, ob man denn halt das Fanradio dann vielleicht anderweitig finanzieren bekommt, weil das ja so der Grund war, wo man Köpi genommen hat. Also ich glaube, ein bisschen mehr Bodenständigkeit tut ganz gut. Das wird sich dann ja auch, wir haben schon drüber gesprochen, mit vielleicht die Spieler, die man holt, dort mehr Identifikationsfiguren dann einfach auch installieren. Jüngere Spieler, regional verbundene Spieler vielleicht auch. Ich weiß, jetzt kommt der Fußballromantiker durch, aber das ist so ein Gesamtpaket, glaube ich, wo man dann gucken muss. Und das ist halt die gesamte Marketingabteilung, weil die ist die, die den HSV nach außen präsentiert. Also den e.V. bekommt man ja leider nicht so wirklich mit, obwohl die auch sehr viele tolle und gute Sachen machen. Glaube ich, dort einfach ein bisschen mehr einen Schritt zurückgehen vielleicht. Das werden viele Außenstehende trotzdem weiterhin uns noch immer übel nehmen, also weil die einfach unsere Existenz generell in Frage stellen. Aber da kann ich dann drüber, also insofern zusammengefasst, bisschen ruhiger, bisschen Blödsinn einfach weglassen und mehr auf das Wesentliche konzentrieren. Und das ist in dem Fall dann halt die erste Mannschaft und das Drumherum und die Fans.
Miguel, ist für dich noch was geblieben oder möchtest du auf ein paar Punkte eingehen? Dino weg, Uhr weg, Lotto weg.
Ja, Hamburg, meine Perle hat sich ich bin ja noch nicht so lange im Stadion, aber selbst in den 4 Jahren, die ich schon da bin, hat sich das sehr ausgelutscht. Also das ist halt überhaupt nicht originell. Wird auch nicht für die zweite Liga funktionieren, das mal beiseite gestellt. Dino Hermann ist, glaube ich, für die jüngere Generation so ein Bezugspunkt. Den kannst du halt nicht einfach weglassen. Mir ist er relativ wumpe. Was ich unterschreiben kann, ist, dass man versucht halt, jüngere Spieler aus der Region zu verpflichten und halt auch dieses Regionale so ein bisschen mehr in den Vordergrund stellt. Also das wäre unheimlich wichtig für den HSV.
Wobei, nicht, dass ihr mich falsch versteht, wenn ich sage Region, meine ich halt durchaus also auch Jungs, die halt schon ein paar Jahre jetzt in der Jugend gespielt haben bei uns, ne? Also,
ja, wie Tatsuya Ito.
Ja, ja. Also halt die so ein bisschen Stallgeruch, heißt das dann, glaube ich, Neudeutsch, einfach auch haben.
Ja,
also müssen jetzt nicht alles Hamburger Jungs oder Jungs irgendwie aus Stade sein oder so oder aus dem Speckgürtel von Hamburg. Das ist mir egal, aber genau sowas halt.
Ja, halt aus den Jugendteams, ne? Also das ja. War damit gemeint bei mir auch eher.
Genau.
Jetzt hat ja Jugendteams gut gespielt, nichts gewonnen, aber trotzdem schon irgendwo als Fundus für die erste Mannschaft vorhanden. Ist der HSV schon da, wo er sein sollte mit diesen Jugendteams oder muss es weitergehen?
Ich würde sagen, das muss weitergehen, weil das ist ja jetzt erst der Anfang sozusagen, wenn wir über Jahre tatsächlich immer wieder Spieler nach oben bringen, dann sind wir irgendwann an einem Punkt, wo es dann auch finanziell vorwärts geht, weil man dann Ablösen generieren kann und ja. So weiter. Aber solange muss der Nachwuchs dann halt immer wieder ran und Rente bezahlen.
In die HSV-Rentenkasse einzahlen, das ist auch was Schönes. Ich glaube, ich bin der Erste, der die in Anspruch nehmen darf. Wunderbar. Um das Ganze jetzt nochmal rund zu machen, einmal ganz kurz noch zu den Strukturen, die wir momentan haben. Wettstein als einziger Vorstand wird nicht mehr lange bleiben. Jetzt kommt ein Sportvorstand. Sucht unser Aufsichtsrat überhaupt nach einem Vorstandsvorsitzenden noch? Oder wartet er, dass irgendjemand dann sagt, nun mach das doch endlich selbst, Miguel?
Miguel soll Vorstandsvorsitzender?
Ich soll Vorstandsvorsitzender. Ich bin doch nur für die Kameras zuständig im Stadion. Nee, also ich weiß nicht, Hoffmann wird ja irgendwie versucht, immer so ein bisschen in die Rolle gedrängt zu werden. Ich glaube, er möchte das insgeheim auch wahrscheinlich machen. Vereinspolitisch wird noch eine spannende Zeit.
Kai, spannende Zeit oder steckst du jetzt schon die Hände über den Kopf zusammen?
Ich fahre da meine Strategie wie seit längerer Zeit. Ich ignoriere das, solange es mich nicht wirklich betrifft, weil egal, wer da kommt, ist eigentlich schon fast ist Wumpe. Also jetzt Hoffmann wird gewählt, der Verein geht runter, die AG geht runter, wir kriegen keine Lizenz mehr, ist nichts passiert. Also insofern bisschen gelassener auch da sein. Ich glaube schon, dass Hoffmann vielleicht, dass es ihm angedichtet wird, dass er das machen möchte. Aber ich glaube, der ist eigentlich ganz ganz zufrieden, jetzt Aufsichtsratsvorsitzender zu sein, weil er weiß, dass er da am längeren Hebel sitzt. Insofern, ich bin gespannt, wer dann da kommt. Ich glaube halt, dass er eine ganz gute, dieser Aufsichtsrat endlich mal eine ganz gute Linie vielleicht vorgibt, ja. Wo sich dann jemand auch dran orientieren kann. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Aber es ist halt was, wo dann so eine gewisse Philosophie sich vielleicht aus daraus entwickeln kann. Und insofern bin ich da ganz guter Dinge eigentlich, dass wenn wir jetzt einen guten Sportdirektor bekommen, der Rest eigentlich egal ist.
Ist das egal, Tanja?
Ja.
Jo. Ja. Du sollst nicht so viel sabbeln. Also wenn es dann egal ist, wisst ihr, was wir dann einfach machen? Dann machen wir Schluss. Die Stunde ist eh vorbei. Wir haben so alles mal so ein bisschen angesprochen und vor allen Dingen dieses letzte Spiel vom vergangenen Sonnabend noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen aus Fansicht, und das war mir eigentlich heute mit am wichtigsten von den ganzen. Alles, was noch kommen wird, ich verspreche es noch mal, das werden wir auch hier im HSV-Talk besprechen, selbstverständlich mit vielen Fans und vielleicht auch dem einen oder anderen Journalisten wieder. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich für alle bei allen Hörern von der abgelaufenen Saison bedanken, dass ihr uns die Treue gehalten habt, und wir hören uns dann demnächst als Zweitliga-Talk wieder, und ja, bis dahin wünsche ich euch was Schönes. Tschüss und bis zum nächsten Mal hier beim HSV-Talk auf meinsportradio.de. Ciao.
Moin.
Moin.
Hast das Spiel gesehen?
Ja.
War ganz gut, ne?
Der HSV-Talk mit Sven.
Ganz provokant gefragt, mit Adler wären wir abgestiegen?
Analysen.
Ich sehe das durchaus positiv.
Hintergründe.
Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht.
Und offene Worte.
Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen.
Der HSV-Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de.